Der Titel dieser Predigt ist Steh auf und iss. Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes geh nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet, die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Das waren Worte aus dem Lobgesang der Hanna, aus dem ersten Buch Samuel. Und tatsächlich, David stellt im Psalm 30 die Frage an seinen und auch an unseren Herrn: Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Ja, möchte ich sagen, das Staub möchte dir danken, Herr, möchte dir jetzt danken für dein großes und so liebevolles Verständnis, dass du uns, den Staub, nicht zertreten hast, unser Wesen im Elend der Sünde, sondern dass du uns, deine Geringen, erhebst und rettest aus dem Staub, an dem unsere Seele immerzu klebt. Wir hatten uns letztes Mal mit der Niedergeschlagenheit des Propheten Elia beschäftigt und jetzt folgt dazu eine weitere Betrachtung. Weil aber der Glaube aus dem Verkündigen des Wortes Gottes zu kommen hat, wiederhole ich hier den entsprechenden Text dazu. Der steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was tust du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und hier stehen von Beginn an zwei Themen im Vordergrund, wobei das eine Thema das andere verstärkt. Zum einen die bitteren Früchte der panischen Flucht des Propheten und zum anderen die überschwängliche Gnade des Herrn seinem verirrten Knecht gegenüber. Die Todesdrohung der zornigen Isabel stürzt Elia in Ratlosigkeit. Und wer von uns hätte nicht auch schon oft die Erfahrung gemacht, ist unser Herz einmal von Unglauben erfüllt und von Furcht, dann ergibt das bald darauf ganz ungünstige Auswirkungen. Denn anstatt die Drohbotschaft der Königin vor seinem Gott auszubreiten, nimmt Elia diesmal die Sache selber in die Hand und anstatt auf Gott zu warten, handelt er überstürzt und unüberlegt. Er verlässt seinen vom Herrn ihm zugewiesenen Posten und flieht vor Isabel aus dem Ort, wohin ihn die Hand Gottes gebracht hatte. Und er läuft um sein Leben, völlig mit sich selbst beschäftigt. Er ist gar nicht mehr motiviert im Eifer um die Ehre Gottes und um das Wohl seines Volkes. Und wir haben hier als Gläubige das tragische Prinzip vor uns, das wir alle kennen. Wir kommen in Not und Bedrängnis und wir reagieren prompt, indem wir versuchen, uns selber zu helfen. Wir suchen nach der erstbesten Lösung. Und erst wenn alles Denken und menschliche Lösen nichts zu helfen scheint, dann besinnen wir uns zu beten. Warum tun wir das? Ist das die rechte Reihenfolge? Soll der Vater daran Gefallen finden? Wird uns doch im Römer- und im Galaterbrief definitiv bezeugt, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, der uns rufen lässt, aber, lieber Vater, aber wir preschen doch oft noch eigenem Gutdünken los und suchen selber einmal eine Lösung. Und das Resultat, Elia flieht 160 Kilometer weit nach Beersheba und kommt prompt in den Herrschaftsbereich des Königs Josaphat, des Schwiegervaters der Tochter der okkulten Isabel. Warum wir das erwähnen? Weil man daran sieht, ist unsere Gemeinschaft mit Gott einmal gestört, dann funktioniert auch der normale Menschenverstand nicht mehr richtig. Elia wagt es auch nicht, in Beersheba zu bleiben. Er flieht sicherheitshalber weiter in den Negev, in die Wüste Juda, eine ganze Tagereise weit. Wir kennen sowas auch, nicht wahr? Gewinnt der Unglaube und die Furcht einmal die Oberhand, dann regiert in unserer Seele ein rastloser Geist und wir sind gar nicht mehr länger imstande, still zu sein vor Gott. Wer glaubt, der flieht aber nicht, sagt ein Jesaja-Wort. Aber wenn der Mut da niederliegt. Und dort war dann auch die fiebrige Energie des Elia aufgebraucht. Müde und ausgelaugt sinkt er zu Boden unter den legendären Ginsterstrauch und bittet um den Tod. Manche werden jetzt an den Sumpf der Verzagtheit denken in John Bunyans Pilgerreise. Aber der Frust und die Verzweiflung, die dem Propheten Elia hier das Leben nicht mehr lebenswert erscheinen lassen, die sind von ganz anderem Kaliber. Elia sieht sich gescheitert, vereinsamt und bedroht und so müde, müde in jeder Hinsicht, lebensmüde. Und da liegt er nun. Es ist genug, so nimm nun her mein Leben. Ein Wort zu solchem Scheitern. Wer von uns wäre denn nicht gescheitert? Haben wir alle nur gläubige Kinder und Enkel? Untersucht dazu eure ganze Bibel. Welcher Knecht Gottes ist denn nicht gescheitert? Einschließlich unserem Herrn. Auch bei ihm hat sein herrlicher Sieg auf Golgatha noch scheitern ausgesehen. Wer aber auf Erden nicht gescheitert ist im Dienst Gottes, der kann nicht echt sein. Es ist normal, dass wir scheitern, du und ich, damit wir nicht auf uns schauen und auf unseren Erfolg, sondern die Freude am Herrn ist ja unsere Stärke. Und auch bei David steht das so. David stärkte sich in seinem Gott, nämlich als er in Gefahr stand, gesteinigt zu werden von den Seinen in Ziklag, als Gescheiterter. Recht, ja Recht zu scheitern unter den Flügeln des Allmächtigen als sein Kind, als sein Knecht, das ist ja Gewinn für uns, für die Ewigkeit. Das Ich scheitert ja. Die Gnade Gottes, die siegt. Und so ergeht es dem Elia. Er sieht sich selber als gescheitert. Was wirklich erreicht wird durch den Dienst eines Knechtes Gottes, das soll ihm ja selber verborgen bleiben. Und das ist die Situation, das ist der Grund, auf dem wir jetzt die Gnadenerweise von seinem Gott noch genauer betrachten werden. Von dem Gott, der auch unser Gott ist. Wie wir schon letztes Mal festgestellt haben, hat der Herr ja seinen armen Knecht nicht im Stich gelassen. Nein, aufgerichtet hat er seinen Geliebten aus dem Staub. Zuerst therapiert er ihn mit einem belebenden Schlaf, damit sich die zerrütteten Nerven entspannen, und er stellt dazu einen Engel ab, der ihm dient, und das alles ohne jeglichen Tadel. Meine Lieben, das war nicht nur unverdiente, das war auch ungesuchte Gnade. Weiß da nicht auch jeder von uns ein passendes Lied dazu zu singen, mit mehreren Strophen sogar? Sind Gottes Wege mit uns nicht auch immer wunderbar gewesen, wenn wir im Staub gelegen sind? Ist unser Herr Jesus nicht jederzeit äußerst gütig und langmütig uns gegenüber? Nun erhebt sich aber die Frage, wie hat denn Elias Antwort ausgesehen auf diese erstaunliche Barmherzigkeit Gottes? War er zutiefst überwältigt von so viel göttlicher Gunsterweisung, von so viel Freundlichkeit und Güte? Und wärest du nicht erstaunt und erfreut, wenn dir von mächtiger Engelhand so feinfühlig gedehnt würde in deinem da Niederliegen? Und ist das hier nicht außerdem ein äußerst wertvoller Hinweis auf unsere Sterbestunde, wie der Herr Jesus uns das ja in Aussicht stellt, in Lukas 16. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Ja, was hast du denn erlebt und wie ist es dir denn ergangen, wenn du vom Herrn und seinem Wort ferngeblieben bist? Eine Zeit lang, in der Anfechtung, vom Feind weggelockt. Und Gott hat deine Widerspenstigkeit ertragen, zum x-ten Mal. Er hat dir die gewohnten Gnadenerweise auch weiterhin zukommen lassen, ohne dich hart zu strafen, ohne dir jegliche Übertretung sofort mit einer Zuchtrute zu vergelten. Anders gefragt, hat uns Gottes Güte nicht stets zur Umkehr leiten wollen? Und haben wir vielleicht seine väterliche Zuneigung die ganze Zeit als selbstverständlich hingenommen? In unserem abtrünnigen Zustand, gänzlich unbewegt von den zärtlichsten Beweisen seiner Barmherzigkeit? Wie oft und wie lange geht das schon so bei dir und bei mir? Kinder, wir befinden uns hier vor dem Spiegel des Wortes Gottes. Denn auch der Prophet Elia war ja da keine Ausnahme. Er war ein Mensch wie wir. Nachdem er gegessen und getrunken hat, legt er sich wieder hin. Wir bemerken kein Zeichen von Buße für das Verlassen seiner Stellung. Da ist auch kein Hauch von Dankbarkeit für all die konsumierten Gnaden, kein Umstimmen des Herzens bezüglich künftiger Pflichten. Und was wir da sehen, ist uns sicher bekannt. Was dem Unglauben des Herzens und damit der Furcht auf dem Fuß folgt, ist ja immer die tragische Empfindungslosigkeit meiner Seele. Ist mein Herz erst einmal von Gott entfremdet und mein Ich wieder zum Aktionszentrum meines Interesses geworden, dann übermannt mich jedes Mal diese alte, furchtbare Herzenskälte. dann bin ich wieder wie abgestorben. Kennt ihr das nicht? Wie unempfindlich sind wir dann lange Zeit für die Güte unseres Herrn. Ach, muss man sagen, da wird unser inneres Auge so trübe und wir wissen die Segnungen Gottes nicht mehr zu schätzen, die uns doch immer noch zuteil werden. So gleichgültig, so kalt und teilnahmslos sind wir dann. Wie die Viecher verzehren wir abgestumpft, was uns liebevoll von oben geschenkt wird, ohne einen Gedanken an die Treue und Obsorge unseres Schöpfers zu verschwenden. Ist es nicht so? Wir essen und wir trinken und wir legen uns wieder schlafen. Nicht wahr? So oft ohne entsprechende Wertschätzung unseres Vaters im Himmel, ohne Sorge um unsere Seele, ohne Gedanken an die Ewigkeit. Und so sind wir praktisch wieder auf die Stufe des Ungläubigen zurückgesunken. Warum? Weil Gott nicht länger den wichtigsten Platz einnimmt in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Was also tut der Herr hier, ob dieser groben Undankbarkeit? Hat er sich angewidert abgewandt von seinem Knecht, weil der seine Fürsorge ja gar nicht mehr verdient? Er hätte ja das doch tun können, denn die Verachtung seiner Gnade ist ja keine gewöhnliche Sünde. Ist das nicht gefährlich, was wir da jahrzehntelang vielleicht verabsäumt haben? Undank auf vielen, um nicht zu sagen auf allen Linien? Na, gedenke des, du Gotteskind. Aber wir atmen noch. Wir sind nicht verhungert, wir sind nicht verdurstet. Viel mehr Hilfe haben wir erfahren in beruflichen, in gesundheitlichen, in finanziellen Belangen und vor allem in geistlichen Dingen. Aber haben wir uns Abend für Abend und Morgen für Morgen in diesem Leben stets bedankt bei dem, der so gern hilft? Haben wir nicht oft gemurrt und gejammert? Und hat sich Gott deswegen von uns abgewendet? Hat er uns verworfen? Nein. Nicht, dass unsere Sünde verharmlost würde von Gottes Gnade. Sie will ja mit uns zum Ziel gelangen, denn Christus ist ja gekommen, die Werke des Teufels in uns zu zerstören. Denn wenn es so wäre, dass die Gnade des Herrn durch unsere Sünde vereitelt werden könnte, dann wäre seine Gnade ja keine Gnade mehr, nicht wahr? Gottes souveräne Gnade kann nicht durch Verdienste unsererseits erworben werden und seine Gnade wird auch nicht durch einen Mangel an Verdienst unsererseits abgestoßen. Die Söhne Korahs sagen im Psalm 89, die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkünden. Und gehen wir damit zurück zu Elia. Es ist ja doch auch angenehm, auf andere blicken zu können, wenn Gott uns den Spiegel seines Wortes vorhält, nicht wahr? Und er ist gestanden, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Ja, wie strahlt da die Liebe Gottes durch, die langmütig ist und freundlich, die sich nicht erbittern lässt? Da liegt sein Armer im Staub, der zum Berg Gottes will, zum Horeb. Das war nicht Gottes ursprünglicher Plan für ihn. Aber Gott lenkt ein, er stärkt seinen Elenden. Wie es in Psalm 22 steht, er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen und sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und ach, dieses gütige, zweimalige Reden Gottes, der Engel des Herrn kam wieder, kam zum zweiten Mal. Was für eine wunderbare Geduld des Herrn. Und das ist keine Einzelerscheinung im Wort Gottes, denn wenn der Herr nicht ein zweites Mal reden würde, dann wären wir, du und ich, heute nicht hier. Im Psalm 62 steht, eines hat Gott geredet, zweierlei ist's, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht, bei dir, o Gott, steht aber auch die Gnade, denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Und schau doch auf Petrus, als der Hahn zum ersten Mal gekräht hat, hat Petrus nicht darauf geachtet, aber, dann steht in Markus 14, da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Liebe Glaubensgeschwister, es wäre verwunderlich, wenn einem von uns das fremd wäre. Zwar haben wir von einem Glaubensbruder gehört, der sich geschworen hat, sich von Gott nichts mehr zweimal sagen zu lassen, aber ist sein Schwur zur Realität geworden? Ich weiß es nicht. Meine Erfahrung ist jedenfalls eine ganz andere. Ich muss Gott sehr dankbar sein für seine Langmut, meinetwegen. Ein Sünder, ein geretteter Sünder, ist ja da etwas schwer vom Begriff, auch wenn uns das herzlich zuwider ist. Das ist meine Erfahrung. Noch einmal Petrus dazu, an jenem Tag, als er zu Cornelius gesandt wurde. Und ach, wie oft muss Gott den Seinen etwas zweimal sagen? Wir sind ja so stur. Da steht in Apostelgeschichte 10, und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, zu Petrus, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Aber müssen wir Christen uns auch mehr als einmal sagen lassen, dass wir uns freuen sollen? Freuen im Herrn? Der Brief an die Philipper zeigt uns das jedenfalls deutlich auf. Da steht in Philipper 4,4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Uns wieder und wieder im Herrn zu freuen, ist ja ganz wesentlich. Sonst gehen wir nämlich unter im Alltag, wenn wir den Blick von Christus abwenden, der uns ja gegeben ist zur Freude. Aber es ist ein Jammer mit uns. Was ist bloß geworden all die Jahre über? Wie der Hebräerbrief sagt, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wiederum nötig, dass man euch lehre. Jetzt zurück zu Elia. Es ist anzunehmen, dass es ja längst Abend geworden war, als der Engel den Elia zum ersten Mal aufgefordert hat, aufzustehen und zu essen. Hatte er doch einen ganzen Tag Wüstenwanderung hinter sich, als er sich unter dem Ginsterstrauch niederließ, um dann nach genossener Stärkung gleich wieder einzuschlafen. Und es liegt der Gedanke nahe, dass der Engel neben ihm Wache hielt, entsprechend dem Wort Davids aus Psalm 4, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und die Liebe Gottes, die erfährt ja keine Veränderung. Sie wird nicht müde, sie wird nicht matt. Auch bei tiefster Dunkelheit in und um uns her ändert sich seine Liebe nicht. Keine Finsternis kann seiner Liebe das Ziel verbergen. Ja, die Liebe Gottes wacht über den Seinen, auch wenn diese seine Gegenwart absolut nicht bemerken. In Johannes 13 steht dazu, wie er die Seinen geliebt hatte, der Herr Jesus, die in der Welt waren, so liebt er sie bis ans Ende. Auch bis ans Ende all unserer Verirrungen in unserer ganzen Unwürdigkeit. Und das sollen wir heute mitnehmen, denn Gottes Liebe verlieren wir nur zu oft aus dem Blick. Also steht da, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. In der King James Version steht hier, too great for you. Und wenn, wie wir auch letzthin schon mehrmals definitiv festgestellt haben, Gott ihn nicht tadelt und dass er seinem Knecht nichts vorwirft, so schwingt doch hier seine uns allen bekannte so zärtliche Erziehung mit. Denn welcher Weg wird ihm zu schwer, wenn er jetzt nicht gleich Speise zu sich nimmt? Elia war ja nicht aufgefordert worden, sich auf einen Weg zu begeben. Er hatte von sich aus diesen Weg eingeschlagen. Dieser Weg war das Ergebnis seines Eigenwillens. Doch hier stehen wir vor dem Spiegel des Wortes Gottes, das uns unser Bild zeigt und das oft gar nicht so schwammig, wie wir es manchmal hoffen. Denn Elia befindet sich hier weit weg von dem Ort der Aufgabe, die er zu dieser Zeit hätte erfüllen sollen. Und ach, wie gut kenne ich das doch von mir. Da schwingt einiges mit für dich und mich im Wort des Himmelsboten an Elia. Quasi, hey, schau nur, was herauskommt bei deinem Eigenwillen. Schwachheit und Hunger hat er dir gebracht. Aber schau jetzt auch recht hin. Gott hat sich deiner erbarmt, hat dich erfrischt, hat den glimmenden Docht wieder nicht ausgelöscht. Er will ja das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Daher gehe du nur wiederum hinan, der Herr ist voll Güte, voll Erbarmen und er weiß im Voraus, welch kräfteraubende Anforderungen jetzt auf dich zukommen werden. Darum steh auf und iss. Sollten wir uns das nicht auch an die fleischerne Tafel unseres Herzens schreiben lassen, von dem Brot, das vom Himmel gekommen ist, steh auf und iss? Wie oft sind wir doch entkräftet und müde und niedergeschlagen. Aber der Gerechte fällt siebenmal und steht im Herrn doch immer wieder auf, steht in Sprüche 24. Und wird nicht in Ewigkeit leben, wer von diesem Brot isst, das der Vater vom Himmel gesandt hat? So steh du auf und iss. Das himmlische Brot liegt vor dir und dein Wasser hast du auch gewiss. Und wer von diesem Wasser trinkt, den wird ewiglich nicht dürsten. Ja, oh, der Spiegel des Wortes Gottes. Er ertappt uns und er zieht uns und er weist uns die rechte Speise und er bewirkt in den Gehorsamen, dass ihr Bild verwandelt wird in das herrliche Bild ihres Herrn. Elia aber hatte es sich ja auch in den Kopf gesetzt, den fernen Horeb zu erreichen, und schon sorgt sein gnädiger Gott ausreichend für seine Bedürfnisse, auch wenn es diesmal die Bedürfnisse eines saumseligen Knechts und eines rebellischen Kindes sind. Wiederum möchte ich anmerken, ja, kennen wir das nicht? Welch ein Gott ist unser Gott doch! Wie oft war unser einer falsch unterwegs und sind wir erschlagen worden? Sind wir umgekommen? Wir säßen ja jetzt nicht hier, sondern in der Hölle, wäre nicht die Güte unseres barmherzigen Gottes, die besser ist als Leben noch, Psalm 63, 4. Und wäre nicht seine väterliche Obsorge für uns da? Oh ja, der Weg wäre zu weit für dich und mich. Das müssen wir zugeben. Oder meinst du, du schaffst es aus eigenem bis zu deinem Heimgang und über das Grab hinaus? Sicher nicht. Wie könnten wir dann jedem künftigen Geschlecht die Tatsache verkündigen, wie wir sollen, wie es im Psalm 48 steht, dass dieser Gott unser Gott ist, für immer und ewig, und er uns über den Tod hinausführt. Aber bis dahin stellt jeder Tag, jeder Lebensabschnitt hohe Anforderungen an uns, die unsere Kräfte bei weitem übersteigen werden. Es ist alles zu groß für unser Fleisch und unser Blut. Der erforderliche Glaube, nicht wahr? Der verlangte Mut, die nötige Geduld, die zu ertragenden Versuchungen und die zu überwindenden Feinde in unserem Inneren. Es ist alles zu groß, alles. Nehmen wir deshalb das Wort ernst an jedem neuen Morgen. Steh auf und iss. Du, Gott verlangt ja nicht von uns, dass wir uns irgendeine geistliche Nahrung besorgen, sondern schau nur hin, er stellt sie von sich aus bereit für uns. Und alles, was er uns sagen lässt, ist, steh auf und iss. Nähre dich täglich vom himmlischen Manna, damit deine Kraft erneuert wird. Geh nicht in den neuen Tag, ohne am Brot des Lebens teilgehabt zu haben. Du musst ja gerüstet sein für die vielen Anforderungen, die an deine Seele gestellt werden. Denn wer sich nicht früh genug vom Brot Gottes nährt und es mit Dank und rechtzeitiger Bitte um Verständnis zu sich nimmt, der hinkt abgeschlagen Tag für Tag hinter dem Feind her. Und das kennst du ja wohl auch, genauso gut wie ich, nicht wahr? Und Elia stand auf und er aß und er trank. Wohlweislich verschmäht der Knecht Gottes nicht die dargebotene Hilfe. Er nahm diese Gnadenmittel an. Und wenn wir auch nichts vom Dank seinerseits bemerken, so ist er doch der Aufforderung zu essen auf der Stelle nachgekommen. Das ist ein Ergebnis seiner Lebenserfahrung unter Gottes Gnade und Führung. Elia hatte zwar vor kurzem sein Leben in die eigene Hand genommen, aber dem Boten Gottes trotzt er jetzt nicht ins Angesicht. Und sogleich stellt sich auch der erste Erfolg ein. Ihn hungert nicht mehr nach dem Tod. Seine Seele ist belebt worden mit dem Brot des Lebens. Sein heilsames Bild für unsere schweren Stunden. Steh auf, iss, steh auf und iss wieder. Ich bin das Brot des Lebens, sagt unser Herr Jesus, und wer dieses Brot isst, der wird leben, wird in Ewigkeit leben. Und ein von Gott gerecht gemachter, der kann, und er wird auch fallen, aber endgültig stürzen wird der nicht. und mag unser Docht auch nicht mehr lichterloh brennen, so wird doch der immer noch zu Gott aufsteigende Rauch bezeugen, wir leben. Und mag auch unser Leben auf einen Tiefpunkt heruntersinken, es ist vorhanden. Und es wird sich in Christus dank Gottes Hand wieder erholen, es wird gesunden und sich bemerkbar machen. Und genau das erfahren wir auch hier. Als da steht, und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und damit ist etwas ganz Besonderes ausgesagt. Hier steht eines der vielen Denkmäler der großen Güte unseres Herrn Jesus Christus, der uns erlöst hat. Und die uns auch bis in die kleinsten Dinge hinein das Leben erhält. Uns, seinen Schwachen, seinen Niedrigen, seinen Nichtigen und Törichten, die wir ihm alles, aber auch wirklich alles haben. Das Leben und den väterlichen Beistand in allen Lebenslagen, wie man sieht. Denn in seiner Gnade ignoriert er sogar unsere Schwächen, wenn wir demütigen Herzens vor ihm erscheinen und ihn ernsthaft bitten. Auch wenn in uns immer noch Kräfte wirksam sind, die sich seiner Liebe widersetzen. Und so haben wir hier ein ganz besonderes Zeugnis seiner Güte vor uns in den Worten, und Elia stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Denn das bedeutet, der Herr belebt nicht nur unsere erschlafften Kräfte immer wieder, sondern er bewirkt darüber hinaus, dass seine Nahrung uns über einen langen Zeitraum mit Kraft versorgt. Wir haben Leben im Überfluss in unserem Herrn. Wer könnte das jetzt nicht bezeugen, hier herinnen? Ich stünde jedenfalls nicht hier vor euch mit über 30 Jahren Problemen in den Augen und der degenerierten und zweimal operierten Wirbelsäule und den Schmerzen jetzt beim Sitzen. Aber ich bin ja auch ein leichter Fall, gesundheitlich. Nicht ein leichter, was die Sünde betrifft und die Unsicherheit und die inneren Nöte. Aber eines bezeuge ich mit Psalm 56, 10. An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück, nämlich meine inneren Feinde, denn das weiß ich, dass Gott für mich ist. In puncto Gesundheit gibt es viel schwerere Fälle, die der Herr nicht nur durchbringt, so klein er sie auch hält, sondern sie auch versorgt mit seiner Kraft, ihm zum Zeugnis. Und solches Zeugnis ist von hohem Wert und Gewicht. Von William Cowper und seinen Depressionen haben viele gelesen. Aber was war der Mann oft Suizid? Und trotz allem hat der Herr ihn durchgebracht. Und da möchte ich mich jedes Mal erheben und mich verbeugen vor dem Herrn beim Singen seines Liedes. Es ist ein Born draus heilges Blut für arme Sünder quillt, weil es mich so mitnimmt, wie Gott seine Elenden belebt und rettet und am Leben erhält. Mag sein, dass das mitunter dochtmäßig auf Sparflamme geschieht, mag sein sehr geknickt, aber er hält uns. Ein Wort zur Nachhaltigkeit. Aus 40 Tagen können 40 Jahre werden. Leben wir nicht immer noch von Worten Gottes, die wir schon vor Jahren oder Jahrzehnten erhalten haben? Wie Jeremia sagt, dein Wort ward mir Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Aber warum will Elia partout zum Horeb, zum Berg Gottes? Ja, das hat auch einen guten Grund. Gab es doch auf Erden zur Zeit des Alten Testaments nirgends einen Ort wie diesen, wo sich Gottes Gegenwart so deutlich geoffenbart hat wie an diesem Berg. Am Horeb, oder auch Sinai genannt, war Yahweh, und das heißt, ich bin, ich werde sein, ich werde das alles sein, was du je in deinem Leben brauchst. Am Horeb war Yahweh dem Mose erschienen, im brennenden Dornbusch. Dort hat er dem Volk das Gesetz gegeben, unter den bekannten furchterregenden Umständen. Und dort war Mose 40 Tage und 40 Nächte lang im Zwiegespräch mit Gott. Die Bibel berichtet aber an keiner Stelle, dass seit damals, bis zur Zeit der Flucht des Elias hier, irgendein Israelit diesen heiligen Berg aufgesucht hätte. Warum wollte Elia diesen beschwerlichen Wüstenweg auf sich nehmen? Es waren ja immerhin ca. 330 Kilometer Luftlinie dorthin. Ein Grund dafür steht in Sprüche 16,9, da steht: Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das gilt für uns alle. Und deshalb kann Gottes Vorsehung beim Wunsch Elias nicht ausgeschlossen werden. Es war wohl ein geheimer, gottgegebener Impuls, der Elias Handlungsfreiheit nicht zerstörte, ihn aber zum Herrn hinzog nach seiner Flucht, an den rechten Ort, zur rechten Zeit. Und immer wieder kommt mir dabei der Berg der Verklärung in den Sinn. Elia ist ja dort vor unserem Herrn Jahrhunderte später zusammen mit Mose erschienen, vor den Jüngern. Dieser Gedanke beschäftigt mich nun schon die ganze Zeit und er leitet jetzt auch über in eine ganz besondere Situation, als dann da steht: Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Beim Horeb handelt es sich ja um ein großes Bergmassiv auf der Sinai-Halbinsel und dort war auch endlich genügend Abstand zur Königin Isabel gegeben. Zudem vermittelt diese Höhle ein Gefühl der Sicherheit inmitten all der Schluchten. Jetzt beginnt aber die Nacht, die Elia dort verbringen wird. Finsternis umgibt ihn. Kann er beten? Ob er es versucht hat? Wir wissen es nicht. Wir können nur aus eigener Erfahrung vermuten, dass uns in solcher Situation oft die Freimütigkeit fehlt, zum konzentrierten Beten und oft auch die Freude. Sicher hat Elia dort, so wie es uns oft geht, über seine Not nachgedacht, die ihn jetzt schon wochenlang über hunderte von Kilometern fest umklammert hält. Ach, wie viele Gotteskinder können in dieses Klagelied einstimmen, in ihrer Zweifelsburg, in der Finsternis ihrer selbstgewählten Stimmungshöhle, in die sie sich hineingeflüchtet haben vor ihren inneren Problemen und vor den Menschen. Und jetzt verbringen sie ihre finstere Nacht dort in tiefer seelischer Not. Man hat sich Gott wohl genähert, aber unglücklich, verstohlen und heimlich. Allerdings steht da ein Wort immer noch deutlich vor unseren Herzen, vor dem Gewissen, gerade im Sumpf unserer Verzagtheit, in unserer selbstverschuldeten Umnachtung. Ein Wort, mit dem der Gott der Hoffnung uns herausholen und erfüllen will mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, damit wir überströmen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie es in Römer 15 steht. Und wie fordert es uns auf, dieses Wort aus Jesaja 60? Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und das erlebt er jetzt auch. Aber können wir, wollen wir aus diesem unseren erbärmlichen Zustand heraustreten? Wollen wir wirklich ans Licht kommen, innerlich genesen, gesund und offenbar werden im Herrn? Und so nahe ist uns das Wort, so nahe in unserem Mund und in unseren Herzen. Warum wirken wir dann weiter wie gelähmt und können ihm schier nicht Folge leisten? Das Wort klingt verlockend und es klingt belebend. Es ist die Wahrheit. Wir aber nicht. Wir sind nicht die Wahrheit, nur unser Herr ist die Wahrheit. Aber Christus will uns ja erleuchten durch seine Herrlichkeit. Ach, das heilbringende Evangelium, lassen wir Finsterlinge uns doch erhellen von ihm, in Christus. Blinde werden ja sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Was haben wir gehört und begrüßt? Aber meine Seele, sie klebt ja allemal am Staub. Und da sagt das Wort in Epheser 5, wache auf dir, du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Aber wem gelingt das? Aus eigenem? Mein Gewissen verklagt mich die ganze Zeit und so auch der Verkläger der Brüder. Wort für Wort stellt er meinem Herzen gegenüber. Wer ein abtrünniges Herz hat, der bekommt genug von seinen eigenen Wegen. Und mein Herz gibt seiner Anklage leider recht. Verzweiflung macht sich breit. Und noch bevor ich es jetzt hinausschreie, Herr Jesus, rette mich aus diesem Gefängnis, aus dem dunklen Loch, aus dieser Finsternis, dieser Nacht. Da passiert, was immer passiert, wenn's recht zugehen soll. So auch hier in unserem Text. Zum Vorbild ist es uns aufgeschrieben und da steht: Und siehe, Das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Das Wort des Herrn kam, das Wort Gottes, es kam zu ihm, zu dem in seinen Gedanken gefangenen, zerknirschten Knecht Gottes. Kein Vorwurf, nur eine Frage kommt vom Wort Gottes. Eine Frage wie einst die Fragen an Hiob ab Kapitel 38. Eine Frage, bei der der Mensch Gottes zu genesen beginnt. Halten wir das fest, das Wort Gottes kam zu ihm. Halten wir hier inne, besinnen wir uns. David wusste davon mehr, weit mehr als nur ein Lied zu singen. Psalm 138, wenn ich mitten in der Drangsal wandle, wirst du mich beleben. Wider den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und Psalm 10, das Verlangen der Elenden hörst du, Herr, ihr Herz ist gewiss, dass dein Ohr darauf merkt. Ein paar hunderte Mal steht das Vertrauliche, das die notwendende Du in den Psalmen, diese Anrede in der Not und in allen anderen Gemütszuständen, die jeden ernsthaften Gläubigen treffen werden, jeden wahren Jünger und jedes arme Gotteskind, gehört es doch mit zu der Macht, ein Gotteskind zu sein, dieses Du hinaufzuhauchen, hinaufzustammeln, hinaufzustöhnen und mit diesem Wort unser Herz in die rechte Bahn zu lenken, in Glaube, in Hoffnung und in Liebe. Du, Herr, wirst uns Frieden schaffen, denn du bist der Gott des Friedens für unsere Herzen. Ja, das Wort des Herrn hatte schon oft zu Elia gesprochen, und keiner von uns säße jetzt hier, wenn Gott nicht mit den Menschen sprechen würde, damit sie am Leben bleiben. Gottes Wort hatte den Elia einst beauftragt, sich zu verbergen am Bach Kriet. Gottes Wort hat ihm befohlen, nach Zarpat zu gehen zu der Witwe und dann sich Ahab wieder zu zeigen. Und nun kauert der Prophet Gottes hier in der finsteren Höhle. Und da lesen wir, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Ja, erinnert euch, ja? Und siehe, steht hier, wieder ein Siehe, eine Aufforderung an uns, das zu sehen, was uns der Herr Jesus jetzt sehen lassen will. Denn dieser vielsagende Ausdruck, der kommt so nicht vor in anderen Schriftstellen. Der Heilige Geist deutet hier vielmehr etwas Außergewöhnliches an, das ganz Besondere. Denn bei dieser Gelegenheit ist das Wort mehr als eine göttliche Botschaft, mehr als ein Befehl, der das Ohr des Propheten treffen soll. Hört her! Elia, der Mensch Gottes, von dem Jakobus schreibt, er war ein Mensch gleich wie wir, empfängt hier in seiner Niedergeschlagenheit nichts Geringeres als den Besuch der Gottheit in Person. Niemand anders als der Sohn, das ewige Wort Gottes, ist zu ihm gekommen, denn nun heißt es in allen Übersetzungen ganz einhellig, er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Er hat das gefragt, er, der Immanuel, der Gott mit uns. Elia hatte den Pfad der Pflicht verlassen. Ja, und sein Meister wusste das. Der lebendige Gott weiß immer, wo wir sind. Er weiß, was wir tun und er weiß, was wir nicht tun. Im Psalm 33 steht, er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Und die Augen des Herrn sind an allen Orten, steht in Sprüche 15. Die Frage des Herrn ist, wenn auch kein Vorwurf, dennoch eine ernste, wie allemal sein Wort ernst ist. Vier Worte und Elias Namen beinhaltet diese kurze Frage. Und nachdem wir kaum feststellen können, worauf die Betonung gelegen ist in diesem kurzen Satz und weil er auch heute an uns gerichtet ist vom Spiegel des Wortes, sei jetzt jedes Wort einmal einzeln betont. Da müssen wir uns also Wort für Wort fragen. Erstens, was tust du hier? Ist es etwas Gutes oder hat es bösen Ursprung und ein böses Ziel? Denn ohne Taten ist ja niemand von uns, zu keiner Zeit. Wir tun ja immer irgendetwas. Und steht im 1. Timotheus ein Wort. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Und was geht mir dieses Wort oft nach? Tagelang, mein irdisches Glaubensleben schon lang, geht das, was du da tust mit deinen Händen, aus dem Glauben an Christus oder ist es Sünde? Die zweite Betonung wäre, was tust du hier? Was machst du mit deiner Zeit? Hast du die Gesinnung Christi in dir, der gekommen ist, um zu dienen? Oder verschwendest du die dir geliehene Zeit zum Murren und zum Klagen? Lebst und wirkst du aus dem Vermögen, das Gott darreicht, oder lebst und liebst du dein eigenes Leben? Die Konsequenzen wären uns allen bekannt. Die dritte Betonung wäre, was tust du hier? Du, der Knecht, der mit dem Blut des Gotteslammes so teuer erkaufte leibeigene Sklave Jesu. Du, das Kind Gottes. Du, der du das Leben empfangen hast, ewiges Leben. Du, der du alle Zeit auf den Schutz des Allmächtigen angewiesen bist. Stellt das nicht manches Verhalten von uns in Frage? Ob unserer Gotteskindschaft, die wir doch einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, wie es in Hebräer 6 steht. Das alles ist zu dir und zu mir gekommen. Ein zweites Mal können wir nicht erneuert werden. Damit zur vierten Betonung, was tust du hier? Bist du hier an dem Ort deiner Platzierung, an dem Ort, wo du hingestellt worden bist? Du? Wer glaubt, der flieht nicht. Jesaja 28. Elia antwortet auf diese Frage hier in der Höhle, dem personifizierten Wort Gottes, in wahrhaft geistlicher Klugheit. Er macht keine selbstdarstellerischen Ausflüchte, er verliert sich nicht in Zweideutigkeiten, er rechtfertigt sich auch nicht selber, sondern er antwortet offen und ehrlich: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Wohl uns, wenn wir auch einst so antworten können, die wir in dieser Zeit leben, denn damit sind wir in der Gegenwart angelangt, im Jahr 2019, in das wir gestellt sind, in ein europäisches Land. Wir, die Erretteten aus den Heiden, die wir in Dienst gestellt sind, in eine langsam, aber stetig beginnende Verfolgung. Und wie oft packt unser einen heute der Frust beim offensichtlichen Niedergang dieser Christenheit, die sich vom Wort Gottes mehr und mehr entfernt und damit von der alleinigen Verkündigung des Heils in der herrlichen Person des Gotteslamms. Im Grund war es über 20 Jahrhunderte nie anders. Gott aber hat zu allen Zeiten immer wieder aufrichtige Diener ins Feld gesandt und sich seine 7000 erhalten, die ihren Knie nicht beugen vor Baal. Das ist übrigens ein Wettergott. In jeder Generation ist es bergab gegangen, in jeder. Immer wieder war das Glaubensleben der Vernichtung ausgesetzt, wie auch heute, wo ein Gotteskind kürzlich folgende Worte an mich geschrieben hat, ich zitiere daraus gekürzt und frei: Was man heute in den christlichen Versammlungen den Menschen überstülpt und ihnen vorsetzt, das spottet jeder Beschreibung. Eingezogen ist ein Geist der Oberflächlichkeit, der grenzenlosen Emotionalisierung, der Infantilisierung und der seichten Lobpreislieder. Der Mensch gilt vor allem nicht mehr als böse von Grund auf, der die Errettung von seiner Sünde anzunehmen hat in Christus, sondern er muss heute nur geheilt werden von seinen Verletzungen. Egozentrik in Reinkultur ist das. Der gute Mensch als das Maß. Soweit die Zuschrift. Damit zurück noch einmal zu Elia. Sein Eifer hat ja nicht nachgelassen, oh nein, sondern Elia war zutiefst erschüttert, weggelaufen von dem, was auch uns heute erschüttert, wie schlimm unser Herr und Heiland verunehrt wird von einer Gemeinschaft, die es wagt, sich immer noch nach seinen Namen zu nennen. Elias treibende Kraft war die Verherrlichung Gottes, die ist ihm am Herzen gelegen, wie auch uns heute, was zu hoffen ist, nicht aber so, nicht aber mit dem, was das Christentum heute bevorzugt, sondern mit dem guten Evangelium vom Sohn, den der Vater lieb hat. Elia hatte unter Lebensgefahr hart gearbeitet, im Auftrag und in der Kraft des Allerhöchsten, um das Götzentum abzuwenden, vom Volk Gottes, den nichtigen Dienst am Nichtigen und um Menschenseelen zurückzugewinnen für die Wahrheit. Aber soweit er erkennen musste, war alles umsonst gewesen. Er hatte all seine Arbeit für nichts aufgebraucht. Und dann sagt er, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und was hätte es weiter für Sinn gehabt, seine Kraft an dieses halsstarrige Volk zu verschwenden? Das Hauptproblem ist ja das Volk, ist die breite Masse, die verursacht diesen Zustand in der Religion, auch in der christlichen, genauso wie in der Politik und überall. Die falschen Führer und Verführer, die säßen allein und ganz verachtet da, wenn sich das Volk nicht immer wieder großteils einhellig auf die falsche Seite schlagen würde. Und das ist die Hauptursache, warum Elia so frustriert in der Höhle kauert am Berg Gottes. Er war enttäuscht und entmutigt, in jeder Hinsicht. Und der Herr tadelt ihn dafür natürlich nicht. Er kennt das ja aus eigener Erfahrung. Ja, der Herr, der kannte das schon lange im Voraus. Und deshalb stellen wir jetzt der Klage des Elia, das Wort unseres Herrn Jesus, im Psalm 69 in seinem zweiten Leidenspsalm gegenüber. Denn der Messias, der kannte das Problem des Elia und jedes seiner Worte aus eigener Erfahrung von jeher. Wie lauteten Elias Worte? Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und wie betet unser Herr in seinem zweiten Leidenspsalm? Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und so gibt es seit dem ersten Jahrhundert den kontinuierlichen Niedergang des Christentums. Immer wieder reißen diabolische Einflüsse und Strömungen die Wahrheit auf breiter Ebene zu Boden. Und immer kam es wieder geistlich zu einer Finsternis wie im Anfang, als da steht, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Angenichtet wird das Evangelium. Immer wieder sehen sich die Knechte Gottes gescheitert. Aber auf sein Geheiß hin würde und wird es immer wieder Licht in denen, die er beruft. In jedem Jahrhundert hat er sich seine Getreuen erhalten. Willst du dazugehören? Dann steh auf und iss. Stehen wir immer wieder auf und nähren wir unsere Seelen mit dem Brot des Himmels, das der Vater uns gesendet hat, seinen Sohn. Sonst wird uns der Weg zu weit werden. Amen.